Guten Morgen zusammen. Es ist schön, hier zu sein. Vielen Dank für das liebe, herzliche Willkommen. Ihr wisst, wir haben 4 Kinder. Ich dachte so beim Autofahren her für den Einstieg ein bisschen nach. Dann ist mir so in Erinnerung gekommen, als die ältere von unseren Töchtern geheiratet hatte, die Anja, da hat der Schwiegervater hinterher, als wir die Feier so zum Ende ausging und es schon spät war, Nacht war, so über Mitternacht weit raus, hat er ein Feuerwerk gemacht. Eine Rakete nach der anderen abgezündet für die Schwiegertochter, die die schönste ist, die die einzigste ist, die die wertvollste ist, die die beste ist und so weiter, die größte ist. Und man kann ein Superlativ nach den anderen bringen, denn sie ist die einzige Schwiegertochter. Er hat einen Sohn und hat 2 Töchter, von daher konnte er das so machen, ja? Und ich dachte, das macht eigentlich Paulus auch mit unserem Text. Was Paulus macht ist, er zündet ein Feuerwerk ab, er bringt eine Rakete, ein Knaller nach dem anderen, wer Jesus Christus ist, unser Herr. Und warum macht er das? Er erhellt die Dunkelheit in den Herzen der Kolosser. In den Herzen der Kolosser ist es absolut finster. Und da hinein spricht er, schreibt er, geleitet durch Gottes Geist. Und wir hören unseren Predigttext, Kolosserbrief, Kapitel 1, von Vers 15 bis Vers 20. Ich lese nach der Luther-Übersetzung von 1984. Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Paulus betont, in ihm, in Jesus Christus, in ihm haben wir alles. In ihm haben wir das volle Heil. In ihm haben wir das wahre Leben. Das haben wir nur in Jesus. Deswegen schreibt er hier 4-mal, in ihm, in Jesus. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Das ist die Tatsache. Jesus allein rettet. Jesus allein, er reicht. Es braucht keine Zusätze. In ihm, wirklich in ihm, in Jesus, da haben wir alles für unser Heil und für die Ewigkeit, für die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Das war den Christen in Kolosse klar. Sie haben Jesus kennengelernt. Sie haben Jesus angenommen. Sie haben einen guten Anfang mit dem Herrn Jesus Christus gemacht. Aber dann kamen Leute in die Gemeinde mit hinein und diese Leute brachten falsche Lehren mit und die haben die neu zum Glauben gekommen sind, in die Irre geführt. Sie haben sie verführt, sie haben sie beeinflusst. Sie lehrten, die in die Gemeinde kamen, diese Irrlehrer, so nenne ich sie mal, sie lehrten, Jesus ist gut. Auch seine Rettung, die ist gut. Aber das reicht nicht. Jesus reicht nicht aus. Und sie sagten, wir müssen höheren geistliche Erlebnisse haben. Wir müssen zu einem höheren geistlichen Stand kommen, um Gott in seinen Tiefen zu erfassen. Und dazu brauchen wir Visionen. Wir müssen Rituale durchführen. Und das ist wichtig, das brauchen wir zusätzlich zu Jesus, das brauchen wir zusätzlich zu Gottes Wort und nur so werden wir wirklich geistlich sein. Und dann behaupten es sie weiter, Jesus ist ein Mittler zu Gott, aber er sei nicht der einzige Mittler zu Gott, sondern er ist nur ein Geistwesen und er ist eines der vielen Geistwesen, die es gibt. Und Jesus, er sei auch nicht Gott. So ihr Lehren. Was da in die Gemeinde hineinkam, war total falsch, machte die Gemeinde kaputt und brachte Angst mit sich. Dass die in der Gemeinde waren, Angst hatten vor Mächten, vor Gewalten, vor Dämonen. Und so schreibt hier Paulus von Jesus in diese Situation hinein und er stellt Jesus vor, wer er ist in seinem Wesen, welche Eigenschaften er hat, wie groß und wie herrlich er ist und dass er in allem die Vorrangstellung hat, der Erste ist. Und was Paulus schreibt, da schreibt er nicht nur in die Situation damals hinein, sondern da schreibt er auch uns. Dir, mir, ganz persönlich, denn es ist Gottes Wort, was er schreibt. Und auch in unserer Zeit basteln sich viele ihren Glauben zusammen, wie es ihnen gerade so gefällt und wie sie es sich wünschen. Und die einen haben Christus und haben Heilige dabei, andere haben Christus und haben irgendwelche Philosophien mit hineingepackt. Wieder andere haben Christus und verehren irgendwelche Engel und Mächte und andere lassen Christus ganz beiseite und haben sonst irgendwas. Und es gibt, was weiß ich, wie viele Varianten. Ja? Bis vor circa 3 Wochen habe ich mit einer Frau per Mail immer wieder geschrieben, 54 Jahre ist sie alt, diese Frau, und sie schreibt von ihrem Glauben an Gott und sie schreibt viel. Sie schreibt ganz, ganz viele Artikel und wirbt für ihren Glauben an Gott. Und ich sagte, ihr Gott ist ein esoterischer Gott, deswegen bin ich mit ihr in Verbindung getreten, um mit ihr darüber zu diskutieren, zu schreiben, hin und her zu schreiben. Das haben wir eine ganze Weile gemacht und ich habe ihr erklärt, wer Jesus ist und seitdem hat sie mir verboten, mit ihr zu schreiben, zu korrespondieren, weil ich ihr doch zu deutlich geworden bin. Ja, sie sagt, ihr Gott, also ich sage ein esoterischer Gott, der spricht zu ihr in ihrem Herzen, sie hört ihn in ihrem Herzen, niemand anders hört ihn, nur sie, und sie lehrt andere an, Gott zu hören, Gott zu verstehen und benutzt auch dazu verschiedene Orakel, die sie nutzt. Ja, und ihr Gott hat auch einen Namen, ihr Gott heißt Zorn. Das ist der Name ihres Gottes. Nicht Zorn, sondern mit S, Zorn. Zorn heißt er. Soll Freund übersetzt heißen. Freund. Ja? Und ich zitiere sie mal, was sie schreibt, wörtlich aus einem ihrer offiziellen Artikel, nicht in dem, was wir geschrieben haben, sondern was sie offiziell schreibt. Da schreibt sie, dass Jesus Christus für mich ein ganz großes Vorbild ist, habe ich an vielen Stellen auf dieser Homepage deutlich gemacht. Und ich glaube, dass ich es mit diesem Vorbild wesentlich ernster meine als die meisten Christen. Aber was die Christen aus Christus gemacht haben, konnte mir nie einleuchten. Warum wird Jesus Christus, der ein Geschöpf ist, angebetet? Er sagt, ich und der Vater sind eins. Aber das kann ich auch sagen und das kann jeder sagen. Aber deshalb braucht uns keiner anzubeten. Ich fragte Gott, also Zorn, gerade nochmal, ob das richtig ist, was ich da gerade geschrieben habe. Er antwortet, ja, Mayra, ich bin dir so dankbar, dass das endlich einmal ausgesprochen wurde. Zitat Ende. Soweit diese Mayra. Ja, ihr Lieben, für unser Leben, jetzt, für jeden Tag und für die Ewigkeit, ist er, Jesus Christus, wichtig. Er ist der Entscheidende. Und er ist der Entscheidende für diese Mayra und er ist der Entscheidende für die Kolosser. Er ist der Entscheidende für uns. Es geht darum, dass sie, dass wir erkennen, wer Jesus Christus ist und dass das klar ist in unserem Leben. Jesus Christus braucht keine Ergänzung, überhaupt gar keine. Das sollen sie erkennen, das sollen wir erkennen. Alleine in Jesus Christus sind wir gerettet. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben, dafür hat er sein Blut gegeben. Er schenkt Versöhnung mit Gott, dem Vater, und er schenkt Vergebung von aller Schuld und von aller Sünde. Und Heil und Frieden schenkt er jetzt schon in unserem Leben, in dieser Zeit und hinein, wirklich bis in alle Ewigkeit. Das schenkt er. Und das sollen Sie und das sollen wir begreifen. Alleine in der Kraft Jesu können wir ein Leben leben, das Gott ehrt, das Gott gefällt. Anders geht das nicht. Ja? Und ihr Lieben, was Paulus hier schreibt in Kolosser 1 in den Versen 15 bis 20, das ist eine Lehre. Und zwar das eine Lehre, wer Jesus Christus ist. Und das ist auch unser Thema. Wer ist Jesus Christus? Schau mal hinein, schauen wir uns diese Verse an. Und Paulus sagt, in ihm, in Jesus haben wir alles. Denn erstens, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Vers 15a. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Ebenbild erinnert uns wahrscheinlich klick ganz schnell ans 1. Mosebuch, Kapitel 1, Vers 27, wo Gott den Menschen zum Bilde geschaffen hat, und zwar zum Bilde Gottes. Ja? Der Mensch ist dabei, aber Geschöpf. Und eben von daher ein Abbild Gottes, mehr nicht. Hier in Vers 15, da geht es um etwas ganz anderes. Hier haben wir es mit dem Urbild, das übersetze ich das mal. Wir haben es hier mit dem Urbild selbst zu tun. Jesus Christus ist ja nicht Geschöpf. Er ist ja Gott gleich. Jesus Christus ist das Urbild des unsichtbaren Gottes. Das Urbild, ja? Und Urbild heißt auch nicht Fotografie, sondern Original. Er ist das Original, er ist Gott gleich. Und ich ziehe mal die Jacke aus, ihr versteht es. Mir ist es hier warm in dem Scheinwerferlicht. Darf ich dir das geben? Vielen Dank. Mir ist es wirklich ein bisschen warm geworden. So, ja, also Jesus Christus ist Gott. Er ist Gott wie der Vater. Jesus Christus, er ist Gott. Und zwar Gott wie der Heilige Geist. Und das ist ja, was unser Verstand übersteigt. Drei Personen, die zusammen Gott sind. Jesus, der Vater, der Heilige Geist sind Gott. Drei Personen sind eine Gottheit. Ja? Sie sind eine Einheit. Der Vater, Sohn, Heiliger Geist. Eine Einheit in ihrem Wesen, in ihrem Wollen, in ihrem Lieben, in ihrem Tun. Absolut eine Einheit. Also wir können sagen, Jesus ist nicht irgendwer. Jesus, er ist kein Engel. Er ist auch kein Geistwesen, sondern er ist Gott. Aber ihr Lieben, in was ist Jesus das Abbild oder das Urbild von Gott? Er ist ja eine eigenständige Person, wie der Vater und der Heilige Geist ja auch eine eigenständige Person ist. Und doch sagt doch Jesus in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Jesus sagt mit diesem Wort, ihr schaut mich an und an mir seht ihr 100%, dass ich mit dem Vater wesensgleich bin. Das könnt ihr auch so sagen, an mir seht ihr 100%, dass ich mit dem Heiligen Geist wesensgleich bin. Das kann er so sagen, das sagt er auch. Also mal anders übersetzt, an mir seht ihr, wie rein, wie herrlich, wie groß, wie allmächtig, wie allgegenwärtig, wie allwissend, wie liebend und ewig der Vater ist und ebenso auch der Heilige Geist ist und Jesus auch ist. Und es wird uns in der Bibel klar und deutlich an mehreren Stellen bezeugt, dass Gott für uns unsichtbar ist, dass ihn kein Mensch mit dem Auge sehen kann. Ich zitiere nur eine Stelle, 2. Mose 33, Vers 20. Da sagt der Herr, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also wir können Gott überhaupt nicht sehen. Gott hat einen Leib, er hat einen Körper, es ist ein Geistleib, aber er ist unsichtbar für unsere irdischen Augen. Und wir können ihn auch nicht sehen und gar nicht ertragen als Sünder in seiner Reinheit und in seiner Herrlichkeit und in seiner Größe. Warum nicht? Es hat tatsächlich mit dem Sündenfall zu tun. Damit 1. Mose 3, Vers 8, da wird etwas deutlich. Was wird da deutlich? Der Tag scheint zu Ende zu gehen, es wird kühl, Gott erscheint, geht im Paradies mit Adam und Eva spazieren. Wow, was war das für ein Leben, was war das für ein Tag? Das war der Höhepunkt des Tages, wenn Gott erscheint. Von Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge, Mund in Mund, Ohr zu Ohr, mit Gott sehen, reden, hören, Gemeinschaft haben. Höhepunkt des Tages, darüber zu reden, auszutauschen, was am Tag über gewesen ist und was Gott für Vorstellungen hat. Und das ging kaputt. Das ging durch uns Menschen kaputt, durch unsere Schuld, durch unsere Sünde kaputt. Ja? Seit dem Sündenfall, seitdem der Mensch aus dem Paradies hinausgeworfen wurde, ja, ist Gott für unser menschliches Auge unsichtbar. Aber Jesus Christus, der Gott ist, wurde Mensch. Von daher dürfen wir das so sagen, Gott wurde sichtbar in Jesus Christus. Ja? Der Mensch gewordene Herr Jesus Christus ist die Person Gottes, die wir in unserem Menschsein ertragen können. Und er ist die Person Gottes, die wir in unserem Menschsein sehen können, wenigstens als er auf der Erde war. Im Moment ist er im Himmel, das sehen wir ihn nicht. Ja? Halten wir das also mal fest. Jesus ist Gott. Er ist ewig und er war in der Ewigkeit oder von Ewigkeit zu Ewigkeit beim Vater. Und Jesus hat die Herrlichkeit, er hat die Majestät, er hat die Kraft, er hat die Macht, wie auch der Vater sie hat. Jesus ist Gott. Und er wurde Mensch und blieb dabei Gott. Und er bleibt für alle Ewigkeit Gott. Das ist Jesus. Ja? Und damit ist deutlich gesagt, dass Jesus kein Engel ist und dass Jesus nicht irgendein Geistwesen ist, ganz und gar nicht. Ja? Die Engel Gottes, beten Jesus von ganzem Herzen an. Und dann gibt es noch andere Engel, die Gefallenen. Oder auch Dämonen genannt, die werden Jesus auch anbieten. Sie werden es tun mit knirschenden Zähnen, aber sie werden ihn anbieten. Aber sie sind auch aufbewahrt für das Gericht Gottes. Auch dieser Tag wird kommen, wo sie gerichtet werden. Ja? Warum? Weil sie Menschen verführen, die Kolosser verführen, die Maira verführen, belügen, einen anderen als Gott nennen. Und absolut in die Irre führen und meinen, diese Maira betet diesen Zorn an, das macht sie. Ja? Und sie meint, sie kommt dadurch zu höherer Erkenntnis, sie wird ein höheres Wesen. Das ging so weit, dass sie sich schon als Göttin bezeichnet hat. So weit ging das schon. Was für eine Irreführung. Ja? Nein, das ist tatsächlich der gleiche Irrweg, wie es bei den Kolossern war. Es ist der gleiche Irrweg. Und Jesus, er hat diese gefallenen Engel am Kreuz besiegt. Das hat er getan. Deswegen wende dich niemals an sie und bete sie nicht an. Sie sind Geschöpfe. Jesus ist Gott. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und weiter sagt Paulus, in ihm haben wir alles, denn zweitens, Jesus Christus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Vers 15b und 16a, Jesus Christus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Der Begriff Erstgeborener verstehen wir vielleicht falsch. Vielleicht, weil wir gleich so denken an eine Geburt von einem Menschen, einem Baby. Das ist hier nicht angesprochen. Darum geht es hier nicht. Jesus wurde nicht erschaffen. Jesus ist nicht geboren von Ewigkeit her. Ja, auch wenn er nachher Mensch wurde und geboren wurde, das ist was anderes. Ja? Aber hier in diesem Textstellen geht es darum, Jesus ist nicht geschaffen, Jesus ist nicht geschöpft, Jesus, er ist Gott. Und dieser Begriff Erstgeborener ist ein Würdetitel. Da wird was zum Ausdruck gebracht. Es ist ein Königstitel. Es ist ein Ehrentitel. Da gibt es Stellen zum Beleg. Ich zitiere eine, Psalm 89, Vers 27. Da sagt Gott dieses Wort, diesen Begriff. Und er sagt es über den König David. Und jetzt hört mal zu David. Ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. War David der Erstgeborene? David ist als achter Sohn von Isai geboren, nicht als erster. Und Gott sagt, du bist der Erstgeborene. Du bist jetzt der Erstgeborene. Ja, ja, was macht Gott hier deutlich? Was sagt Gott hier? Gott sagt hier, David, in meinen Augen bist du der größte König von allen Königen. Das sagt Gott hier. Auf diesem Stand erhebt er ihn. Du bist der Erste der Könige. Und genau darum geht es hier in der Aussage, Jesus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Es bedeutet, Jesus Christus ist der Höchste. Er ist der Erste. Er ist der, der über allem steht. Und er ist der, der vor allem ist. Es bedeutet, Jesus Christus ist Herr der Schöpfung. Ja? Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Also Jesus hat alles geschaffen. Und damit gehört dem Herrn Jesus die ganze Schöpfung. Es gehört ihm alles. Ausnahmslos. Alles. Er ist der ewige Herr. Er ist die alles überragende Person der Schöpfung und der Weltgeschichte. Und im griechischen Text steht dafür ein Wort, das ist für mich ein Zungenbrecher, ja, da steht ein Wort, das heißt Prototokos, Erstgeborener, Prototokos, ein Zungenbrecher für mich, ja, heißt Ursprung, heißt Erster, heißt Erstgeborener, heißt auch Prototyp. Das bedeutet dieses Wort Prototokos, ja, tatsächlich, ja, also Jesus ist der Ursprung, er ist der Prototyp, er ist der Ausgangspunkt, von ihm kommt letztendlich alles, er ist der Bauherr der Schöpfung, das ist Jesus. Und wir wissen es und lesen es, Gott hat durch sein Wort geschaffen, 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde. Wer ist dieses Wort? Klar, Jesus. Es ist Jesus. Johannes schreibt es dann auch, Johannes 1, die ersten drei Verse, zum Teil zitiere ich sie. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also Jesus ist das Wort Gottes in Person. Und in Offenbarung 19, Vers 13 trägt er auch den Namen. Da lesen wir das. Sein Name ist das Wort Gottes. Das ist sein Name. Ja? Er ist also der Ausgangspunkt der Pläne Gottes, der Ausgangspunkt der Schöpfung Gottes. Das ist Jesus. Er ist der Beginn der Weltgeschichte und es ist niemand größer und herrlicher und mächtiger und stärker als Jesus. Und damit ist Paulus noch nicht fertig. Paulus macht weiter und zündet die dritte Rakete, die geht hoch und sie macht Licht und macht die Finsternis hell. Ja? Und er sagt hier in Vers 16, da geht es weiter, was wir in ihm haben. Drittens, Jesus Christus ist der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Vers 16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Durch ihn und zu ihm geschaffen. Also alles durch ihn und zu ihm geschaffen, das ganze sichtbare Universum, ausnahmslos, alles, was es gibt, sind es die Planeten, sind es die Ozeane, sind es die Kontinente, sind es die Gebirgszüge, alle Tiere, jeder Mensch, also wirklich alles ist durch Jesus und für Jesus erschaffen. Und so ist es auch mit der für unsere Augen unsichtbaren Welt. Ja? Auch sie hat Jesus geschaffen. Und auch diese unsichtbare Welt ist ausnahmslos Jesus unterstellt. Durch und durch. Und das gilt für alle himmlische Wesen. Für alle Engel, für alle Wesen, die vor dem Thron Gottes sind, wirklich durchweg für alles. Und das gilt auch für die abgefallenen Engel, das gilt auch für die Dämonen, für diese Geistwesen gilt das auch, die hier die Kolosser verführen und die Kolosser in Angst versetzen, denn sie haben wirklich Angst vor diesen Mächten. Ja, und Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 15, da greife ich mal vor, Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Also auch diese dämonischen Mächte und Kräfte stehen unter Jesus. Er hat sie unter Kontrolle und das soll uns Mut machen, dass er wirklich alles unter Kontrolle hat. Auch das, was uns in unserem Alltag zusetzt, egal was es ist, hat Jesus unter Kontrolle. Und wir können das hier so sagen, also ihr Lieben, kümmert euch nicht um die Engel, kümmert euch nicht um die Geister, sie sind Geschöpfe, betet sie nicht an, tut das nicht. Das betrifft alle Mächte, auch in allen Religionen, auch in allen Sekten, im Buddhismus, in der Esoterik, im Islam, auch im Katholizismus, ja, was es gibt in den Philosophien. Es ist tatsächlich so. Haltet euch davon fern und habt damit keine Gemeinschaft. Es verführt euch. Betet alleine Jesus an, dadurch ist der Vater auch angebetet. Ja, betet Jesus an, er ist der Herr und er ist auch dein Schutz und er bewahrt dich auch vor diesen Mächten. Und ganz wichtig ist auch, dass wir wissen, es ist nicht nur alles durch Jesus geschaffen, sondern es ist auch alles zu ihm hin geschaffen, anders formuliert, es ist alles für ihn, für Jesus erschaffen. Alles für Jesus, ja? Alles zu seiner Ehre, alles zu seinem Lob. Und das ist das Ziel der ganzen Schöpfung. Die ganze Schöpfung soll Jesus loben und Jesus ehren. Also alles, der Himmel, die Engel, das Universum, die Tiere, die Menschen, du und ich. Auch du und ich, wir sind für Jesus erschaffen. Für Jesus. Ja? Es ist tatsächlich alles Jesus zum Besitz gemacht. Auch du bist geschaffen, um zur Ehre Jesu zu leben. Dafür bist du geschaffen. Das ist der Sinn deines Lebens. Der Sinn des Lebens von uns Menschen ist, dass wir zu Jesus gehören. Darum geht es. Leute, das müssen wir den Menschen sagen. Das können wir uns nicht für uns behalten. Das ist ein Auftrag, hinzugehen, den Leuten zu sagen, Sinn und Ziel deines Lebens ist, dass du zu Jesus gehörst. Dafür hat Jesus uns den Missionsauftrag gegeben. Er hat alle Macht, sagt er, ganz deutlich, im Himmel und auf Erden. Jetzt geht hin, lehrt sie alles halten, was ich gesagt habe. Das macht. Ja? Und in ihm haben wir alles, sagt Paulus, geisterfüllt weiter und sagt, denn viertens, Jesus Christus ist Erhalter der Schöpfung und er steht über allem. Erhalter der Schöpfung steht über allem, Vers 17, und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Also Jesus erhält die ganze Schöpfung, auch jetzt und morgen, falls es einen Morgen gibt, und übermorgen und jeden Tag. Es erhält er. Leute, ich weiß nicht, wie gut ihr euer Herz kennt. Ich habe ein schlimmes Herz. Und die Bosheit von uns Menschen, die da ist, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, hätte diese Schöpfung schon längst kaputt gemacht. Es ist Jesu Gnade, dass er diese Schöpfung Tag für Tag erhält. Es ist er. mit seinem Wirken, in seiner Vollmacht. Dank Jesus hat diese Erde immer noch diesen Abstand von beinahe 150 Millionen Kilometer von der Sonne. Und dank Jesus haben wir immer noch diesen Winkel von 23,45 Grad zur Sonne. Wenn das nicht wäre, würden wir verbrennen oder erfrieren oder was weiß ich, auf jeden Fall nicht mehr existieren. Er erhält das alles, dass das funktioniert, das macht er. Jesus erhält die Erde, er erhält die ganze Schöpfung und er erhält sie so lange, und dann gibt es auch ein Ende, bis er alles neu macht, bis er eine Neuschöpfung macht, so lange. Und wir dürfen wissen, so lange gilt 1. Mose 8, Vers 28, 22. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das gilt auch jetzt in der Trockenheit. Oder das gilt auch in Indien, wenn diese Fluten da sind. Es gilt weltweit. Ja? Ihr Lieben, wir brauchen diese erhaltende Kraft unseres Heilandes jeden Augenblick, in jeder Sekunde. Das brauchst du für dich, für dein Leben. Ohne das wärst du tot. Das brauchst du. Ja? Und auch deinen Glauben, auch dein Heil, auch die Gemeinde, auch die neue Heimat in Gottes neuer Schöpfung haben wir in ihm, in Jesus. Paulus zündet die nächste Rakete, Vers 18. Fünftens, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, der Erstgeborene von den Toten, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Ihr Lieben, es ist Jesus, der seine Gemeinde gründet. Es ist Jesus, der seine Gemeinde baut. Er sagt es ausdrücklich, Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen. Ja? Die Gemeinde ist ein Leib von vielen Gliedern und Jesus ist das Haupt, oder anders gesagt, er ist der Kopf der Gemeinde, das ist Jesus. Und es gibt nur ein Haupt und nicht viele Häuptlinge. Es gibt nur ein Haupt weltweit für die Gemeinde Jesus, das ist Jesus und niemand anders. Jesus ganz alleine. Das heißt, ohne Jesus sind wir in den Gemeinden kopflos. Und eine kopflose Gemeinde ist geistlich tot. Und wenn sie noch so viele Aktivitäten hat, eine kopflose Gemeinde ist geistlich tot. Und Jesus muss in der Gemeinde, das ist ein Muss, muss in der Gemeinde immer das Haupt bleiben. Er muss in der Gemeinde immer an erster Stelle sein, ja? Er muss das Sagen haben, sein Wort muss das Zentrum sein und muss das Zentrum bleiben, die Bibel. Ja? Und ich sage es mal in einem Bild, Jesus darf nicht nur die erste Geige spielen. Das ist ja alt schon was, ne? Ach nein, das ist falsch. Wenn ich im Bild bleibe, muss ich sagen, er muss der Dirigent sein, der Komponist sein, er muss der Dirigent sein, er muss das Sagen haben, er muss wirklich, anderes Wort, der Chef bleiben, der Chef sein, ein beides Wort viel zu billig für Jesus ist. Ja? Er muss der Erste sein und der Erste bleiben, Jesus. Ja? Und alle Glieder, egal wie sie heißen, ob sie Gemeindeleiter heißen oder Ältesten oder Pastoren oder Kindergottesdienstmitarbeiter, Jugend- oder Jungschar-Mitarbeiter, egal welche Gruppe, egal welcher Kreis, egal was es ist, wir müssen uns allen der Autorität Jesu unterordnen. Er ist das Haupt. Das Haupt der Gemeinde. Er ist der Erstgeborene. Und hier haben wir wieder den Zungenbrecher. Erstgeborene. Prototokos. Steht hier. Ja? Das heißt, er ist der Ursprung. Er ist der Ursprung des geistlichen Lebens. Das ist Jesus. Er ist der Ursprung deines Glaubens. Dass du glaubst, das hat dir Jesus geschenkt. Das hast nicht du gemacht. Das ist auch nicht deine Bekehrung, deine Wiedergeburt. Das ist Jesus. Er hat dir den Glauben geschenkt. Jesus. Ja? Und das merke dir. Geistliches Leben kann kein Mensch machen.
Geistliches Leben kann dir kein Mensch geben. Geistliches Leben kann dir auch kein Engel geben. Kann dir auch keine Macht geben, ganz egal wie sie heißt. Alleine Jesus macht aus geistlich toten Menschen geistlich lebendige Menschen. Und das ist die Knallerfrage an dich ganz persönlich. Bist du geistlich lebendig? Das muss sein. Bist du wirklich lebendig, geistlich lebendig? Und dann kommt noch mehr. Kein neuer Punkt noch, aber Paulus zündet da drin eine weitere Rakete. Er macht da einfach weiter, Vers 18b. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Es gab in meinem Leben Zeiten, da hatte ich Angst vor dem Tod. Weil ich auch eine Zeit hatte, wo ich lange und viel krank war und sogar mal auf dem Sterbebett schon lag. Und da hatte ich gedacht, was kommt jetzt? Kommt die große Abrechnung oder kommt nichts oder kommt ein Strafgericht oder was passiert? Was kommt? Ich hatte Angst. Aber als ich Jesus kennenlernen durfte, er mich angenommen hat, er mir meine Schuld und er meine Sünde vergeben hat, hat er mir in dieser Rettung, in diesem Heil, das er geschenkt hat, auch die Angst vom Tod genommen. Wie das? Jesus hat aus mir, aus einem geistlich toten Menschen, einen geistlich lebendigen Menschen gemacht. Das hat er gemacht. Und seit ich zu Jesus gehöre, weiß ich, ja, es wird dieser Tag kommen, wo ich sterben muss. Und das ist vielleicht gar nicht einfach und gar nicht leicht. Das kann so sein. Aber ich weiß auch, der Tod hat an mich kein Anrecht. Ich weiß, ich gehöre Jesus und ich bin seiner Hand und ich bin dann unterwegs nach Hause zu ihm und meine Heimat ist er. Bei ihm werde ich sein, in seiner Herrlichkeit und Ewigkeit. Ja? Warum ist das möglich? Und warum ist das Tatsache? Deshalb, weil er der Erstgeborene ist, weil er der Prototokos ist. Deshalb, weil er der Ursprung ist. Und jetzt Achtung, er ist eben nicht der Ursprung als Auferstandener. Auferstanden sind schon andere. Oder auferweckt worden sind schon andere. Er ist der Ursprung als Auferstandener, als Auferweckter, der nicht mehr stirbt. Darin ist er der Prototokos, der Ursprung. Was passiert hier? Hier in dieser gefallenen Schöpfung, in der es den Tod gibt, schenkt Gott in Jesus die Neuschöpfung ohne Tod, dass Jesus nicht mehr stirbt. Das schenkt er. Und darum sagt Jesus in Offenbarung 1, Vers 18, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Also Jesus ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der eine, der in diesen neuen Himmel und in diese neue Erde führt. Das ist Jesus und niemand anders. Ihr Lieben, Gott gab seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, der Gott ist. Der Mensch wurde und Gott dennoch war und der Gott bleibt in aller Ewigkeit, den gab er ans Kreuz zur Erlösung von Sünde, zur Rettung aus dem Tod, um uns die Heimat in der Neuschöpfung Gottes zu schenken. Jesus hat also eine absolute Vorrangstellung in der Schöpfung, in der Gemeinde, und auch in der Neuschöpfung. Er steht im Allen vorne an. Jesus. Was bedeutet das? Was bedeutet das für uns in unserem Alltag? Was bedeutet das für dich, dass Jesus so ist, wie wir das eben gehört haben? Was bedeutet das für dich in deinem Leben? Was hat es dir zu sagen? Welchen Einfluss hat das auf dich? Ist er die Mitte in deinem Leben? Ist er wirklich der Erste in deinem Leben? Ist er Inhalt deines Lebens? Gibt er wirklich den Takt deines Lebens an? Macht das Jesus? Ist er der Erste in euren Ehen? Ist er der Erste in euren Familien? Ist er der Erste in der Kindererziehung? Wie erzieht ihr eure Kinder? Wie lehrt ihr eure Kinder? Was sagt ihr euren Kindern von Jesus? Was vermittelt ihr? Wie betet ihr für sie, um sie? Und ihr jungen Leute, ist auch Jesus der Erste in eurem Leben? Hat er das Sagen, welchen Beruf ihr mal lernt oder welches Studium ihr macht? Hat er auch das Sagen, wenn es auf das Thema Freundschaft geht? Darf er da nicht nur mitreden, sondern darf er wirklich entscheiden und das Sagen haben? Ist das der Fall? Wie sieht es in unserem persönlichen Leben aus? Gibt es da Bereiche, wo wir sagen, stopp, Herr Jesus, hier nicht, privat, Eintritt verboten? Ihr Lieben, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Da läuft etwas falsch in unserem Leben. Lasst uns davon umkehren und klar Schiff mit Jesus machen. Und die nächste Rakete angucken, die Paulus zündet. In ihm haben wir alles. Denn sechstens, in Jesus wohnt die Fülle Gottes. Vers 19. Denn es hat wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Das heißt, alles, was in Gott, dem Vater ist, in Klammer auch im Heiligen Geist ist, der ganz Gott ist, ja, aber alles das ist auch in Jesus vorhanden. Und zwar andauernd, bleibend, ewig. Alle Eigenschaften, alle Vollmacht, alle Liebe, alle Gaben, alles, was Gott ist, alles, was Gott hat, alles, was zu Gott gehört und Gott gibt, alles das ist vollkommen in Jesus. Und auch während seiner Erdenzeit war das so. Auch während der Zeit, als er als Mensch und Gottes Sohn, Menschensohn und Gottes Sohn hier bei uns auf dieser Erde war. Und ihr Lieben, weil in Jesus die Fülle Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibend wohnt, nur deshalb konnte er uns am Kreuz mit Gott versöhnen. Nur deshalb konnte er uns erlösen. Ja? Deshalb kann er uns Schuld und Sünde vergeben, den Tod besiegen, uns durch den Glauben zu Kindern Gottes machen, uns ewiges Leben schenken und uns die Neuschöpfung schenken. Ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Wir haben es vielleicht vergessen, was für ein großes Geschenk das ist, dass wir uns täglich Zeit nehmen können, um mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Um mit Jesus zu sprechen im Gebet, um sein Wort zu lesen, um darin zu graben, um sich neu beschenken zu lassen. Ihr Lieben, diese Stille ist sowas von wichtig. Ich nenne es Stille. Diese Stille mit Jesus, wir sind da gar nicht still, sondern wir beten und reden mit dem Herrn und wir lesen und denken und hoffentlich erleben wir auch, dass uns Gottes Geist was deutlich macht. Ja, da sind wir ja gar nicht still dabei und doch nennen wir es Stille. Aber genau in dieser Stille geschieht was? Kommt die Fülle Gottes zu uns. Genau da erleben wir persönlich Fülle Gottes. Denn in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Ja, auch Kapitel 2, Vers 9 und 10. Ja. Also verstehst du, Jesus Christus über alles, nicht nebenbei, so hin und wieder, sondern über alles. Warum? Letzte Rakete, er ist der Versöhner, deshalb. Ja. Siebtens, Jesus ist der Versöhner, Vers 19 und 20. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn, durch Jesus, alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ihr Lieben, Jesus Christus, er ist der einzige Versöhner. Es gibt keinen weiteren. Nur Jesus ist es, der uns sündige Menschen mit Gott versöhnen kann. Das kann nur Jesus. Und wie hat Jesus das gemacht? Indem er am Kreuz war. Am Kreuz gestorben ist und am Kreuz sein Blut geflossen ist. Und da stellt er diese kaputte Beziehung, die wir kaputt gemacht haben, mit Gott wieder her. Jesaja 53, Vers 5. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber, was heißt das nun? Dass Jesus alles mit sich versöhnte, sei es auf Erden oder im Himmel. Heißt das, dass es zuletzt keinen doppelten Ausgang der Geschichte gibt? Also, dass es nicht Gerettete und auch Verlorene gibt? Heißer Text, ne? Nein, das heißt es nicht. Hier geht es um keine Allversöhnung. Das heißt es nicht. Hier steht, richtig, er versöhnt alles, was im Himmel und auf Erden ist, oder umgekehrt, was auf Erden und im Himmel ist. Das steht da, das ist richtig. Es steht nicht da, dass er das versöhnt, was unter der Erde ist. Das steht nicht da. Und mit unter der Erde, das ist ein Fachausdruck, wird das beschrieben, was die Dämonenwelt und den Teufel betrifft. Ja? Auch was ungläubige Menschen betrifft, wird damit beschrieben. Das steht eben nicht da. Und das Zeugnis der Schrift, und wir dürfen nicht über die Schrift hinausgehen. Ich habe nichts dagegen, wenn Gott Allversöhnung macht, aber es steht nicht in der Bibel. Es steht nicht in der Bibel. In Offenbarung 20, Vers 10 folgende, ich lese es jetzt nicht mehr, da steht, dass der Teufel, der die Menschen verführte, für ewig in den feurigen Pfuhl geworfen wird. Das steht da. Ja? Und von den Menschen, die nicht an Jesus glauben, heißt es auch in Offenbarung 20, ab Vers 15, nur ein Vers nehme ich daraus. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist schlimm, das ist schrecklich. Ja? Wir müssen es den Leuten sagen, dass sie Jesus brauchen. Und dass sie in ihm, wirklich in ihm, in Jesus alles haben. Aber was heißt das für uns, die wir an Jesus Christus glauben, dass er der Versöhner ist? Was heißt das für dich und für mich? Was heißt das? Und da müssen wir weiterlesen. Offenbarung 21, Offenbarung 22 und andere Stellen. Ja, wir lesen davon, dass Jesus einen neuen Himmel macht, eine neue Erde macht. Da gibt es keinen Tod mehr, da gibt es kein Leid mehr, kein Geschrei mehr und keinen Schmerz mehr. Er schafft alles neu. Das ist die neue, vollkommene Welt Gottes. Und das ist die ewige Heimat für alle, die an Jesus glauben. Und noch was. Und damit komme ich zum Schluss. Und auch wir selbst werden vollkommen sein. Das heißt das auch. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Nicht, wir sind kleine Götter oder sowas, nein, aber wir werden ihm gleich sein. In der Herrlichkeit, in der Reinheit, in der Schönheit. Aber Gott bleibt er, nicht wir. Ja, ihr Lieben, das alles ist möglich, weil Jesus am Kreuz war. Weil er mit seinem Blut uns mit Gott versöhnt hat. Deshalb, Versöhnung gibt es nur, weil der Reine, der Unschuldige, der Heilige an deiner, an meiner, an unserer Stelle starb am Kreuz. Und deswegen nochmal meine Frage an dich. Gehörst du Jesus Christus? Ist das wirklich klar? Das entscheidet deine Ewigkeit. Gehörst du Jesus Christus? Und Paulus sagt hier mit diesen Versen 15 bis 20, ihr lieben Kolosser, ihr lieben hier im Ulmtal, ihr lieben Menschen weltweit, alleine in Jesus Christus erreichst du das Ziel. Amen.